Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Vorgedanken. Titel der heutigen Folge lautet Dachfonds im Wandel, die Zukunft der Vermögensverwaltung. Zu Gast sind heute zwei Herren. Ich freue mich sehr, dass Thomas Romek, CIO, Multi-Asset bei Synergon Asset Management und Markus Stahlhake, Head of Retail, Multi-Asset bei Allianz Global Investors, sich die Zeit nehmen und mir zugeschaltet sind. Hallo.
Hallo, Herr Bartels.
Hallo, Herr Bartels.
Ja, das Thema Dachfonds ist eines, über das wir uns heute unterhalten möchten. Herr Romek, Dachfonds bieten ja Anlegern so in der Theorie Diversifikation in einem einfachen All-in-One-Produkt. Welche Vorteile sehen Sie noch in dieser Struktur in diesen Tagen, auch wenn die Beliebtheit, wenn man mal ganz ehrlich ist, auch etwas nachgelassen hat?
Ja, also ich denke, man muss da ein bisschen in die Historie gehen. Dachfonds wurden ja Ende des letzten Jahrtausends dann wieder zugelassen. Was ist ein Dachfonds im eigentlichen Sinne? Ja, ein Fonds, der in andere Investmentfonds letztendlich investiert. Aber seitdem, das sind gute 25 Jahre, hat sich viel getan. Was, glaube ich, für uns beide steht, dem Herrn Stahlhake und mir, dass wir eben die Vorteile nutzen wollen eines Zielfondsinvestments. Und wir nutzen das bei Synergon aus zwei Richtungen. Erstens kriegen wir Experten für Bereiche in unser Portfolio, wo man in einem kleinen Team, in einem überschaubaren Team die Expertise nicht ansiedeln kann. Zweitens kriegt man meistens ein diversifiziertes Portfolio mit einem Investment von 1-5%, sage ich mal. Und das Dritte ist, oftmals geht's gar nicht um das sogenannte Alpha, also will man einen Fondsmanager haben, der besser ist als der Markt oder als der Index. Es geht einfach oftmals darum, Zugriff zu interessanten Marktnischen zu bekommen. Und das ist letztendlich die Funktion der Zielfonds. Ich denke, den klassischen Dachfonds, also wo nur Cash und Zielfonds drinnen sind, es trifft man immer seltener und ich denke, da haben wir heute ein schönes Forum, über die Evolution letztendlich zu sprechen. Das vielleicht so meine Worte zu dem Thema, ja, einfaches All-in-One-Produkt, das soll es natürlich letztendlich sein, aber da steckt, glaube ich, viel Know-how und durchaus ein bisschen Komplexität dahinter. Dafür sind wir als Fondsmanager zuständig. Das soll ein bequemes Produkt aus unserer Sicht sein für den Anleger, wo er eben viel Kompetenz und unterschiedliche Assetklassen drin hat.
Ja, dann bleiben wir doch mal bei der Evolution eben des Dachfonds. Herr Stahlhake, wie haben sich denn die Produkte in den letzten Jahren, Jahrzehnten fast schon weiterentwickelt? Also von Dachfonds hin zu Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
Genau, vor 20 Jahren hatten wir noch auch klassische Dachfonds. Mittlerweile sind es eigentlich Multi-Asset, Multi-Instrumente und Multi-Manager-Konzepte, die wir haben. Und die Entwicklung kam von vielleicht auch eher europalastigen Konzepten, die dann weitergegangen sind in die Welt und heutzutage wirklich Cross-Asset sind, also viele weitere Vermögensklassen umfassen, Rohstoffe beispielsweise, oder wir haben beispielsweise auch teilweise CO2-Zertifikate und Ähnliches mit drin. Also diese Entwicklung haben wir klar gesehen. Und der Vorteil von Zielfonds, und das ist auch nur ein Instrument unter vielen, so wie wir es nutzen, ist halt einfach, dass man arbeitsteilig vorgehen kann. Typischerweise hat man nicht die komplette Expertise im Haus, also insbesondere bei sehr speziellen Märkten. Und da ist es natürlich sehr hilfreich, wenn man auf Zielfonds zugreifen kann, wo man sich quasi über den Zielfonds die Expertise einkauft. Und das Gleiche gilt natürlich, wenn wir sehen, dass irgendeine andere Gesellschaft sehr gut ist in einem Segment, vielleicht sogar besser als das ein oder andere Konzept, das wir selbst im Haus haben, dann kann man natürlich da auch zugreifen. Und das sind die zwei Hauptgründe, warum wir aktiv gemanagte Zielfonds nehmen. Das eine ist, um weitere Opportunitäten uns zu erschließen. Die Arbeitsteilung zwischen eben Konzepten, wo wir keine eigene Expertise im Haus haben, und dann natürlich auch diese Expertise einzukaufen. Und das ist, denke ich, sehr hilfreich und wird auch in der Breite genutzt.
Cross-Assets, Rohstoffe, CO2-Zertifikate, die Produkte werden dadurch ja auch komplexer, Herr Romek. Haben sich denn auch die Bedürfnisse der Anleger im Laufe der Zeit verändert? Also erwarten die Anleger, die Investoren auch mehr von Dachfonds, von Multi-Asset-Produkten wie vielleicht vor 25 Jahren?
Ich denke, wenn wir bei dem Thema jetzt Dachfonds oder Multi-Instrument-Ansatz bleiben, ja, die Konkurrenz hat zugenommen. Denken Sie 40 Jahre zurück, da gab es keine Benchmarken für Aktienfonds. Da konnte sich ein Aktienmanager toll fühlen, wenn er 10% gemacht hat. Da war es gar nicht so bekannt, dass der Markt vielleicht 15% gemacht hat. Also die Ansprüche sind, glaube ich, gestiegen, aber die sind, denke ich mal, fokussiert auf die Rendite und auf das Risiko, denn das ist wie mit der Entwicklung von Autos, wenn man da 100 Jahre zurückgeht, da gab es keine Klimaanlage, da hat es überall reingezogen und die Technik in der Motorisierung hat sich natürlich weiterentwickelt und so ist es auch mit Multi-Asset-Produkten hinsichtlich der Nischen, auch der verfügbaren Asset-Klassen oder Sub-Asset-Klassen. Also für uns ist die Auswahl größer geworden, was man einsetzen kann. Aber wie ich immer sage, im Asset-Management mehr Möglichkeiten, auch mehr Möglichkeiten, Fehler zu machen. Deswegen war es, glaube ich, auch gut, diese Evolution zu haben vom Dachfonds, denke ich mal, zu sophistizierten Multi-Asset, Multi-Instrument-Fonds, wo man eben, und wir verdeutlichen das den Anlegern immer so, wir schauen nach einem entsprechenden Investmentthema, wenn das interessant ist, dann kommt die Frage, wie setzen wir das um? Nehmen wir beispielsweise ein Derivat, ein Future, eine Optionsstrategie oder sogar ein ETF oder nehmen wir einen aktiven Zielfondsmanager? Und das ist eigentlich die zweite Frage, die dann sich anreiht. Also wir hatten eine massive Entwicklung, auch bei den Kosten, die sind runtergekommen. Wir sind ja Großeinkäufer, der Stahlhacke und ich. Also man zahlt natürlich für das aktive Management, was man ja auslagert durch den Kauf eines Zielfonds. Aber man verbreitert natürlich sein Investmentuniversum. Aber wir können hier natürlich auch Konditionen von institutionellen Anlegern umsetzen und die dann eben für Privatanleger nutzen. Also Konsequenz oder final, die Produkte sollten möglichst einfach für den Käufer begreifbar sein für sein Risikoprofil. Ich denke, da hat sich gar nicht so viel geändert. Für uns ist es aufwendiger geworden, aber auch interessanter, hier in dem Feld, in diesem Wettbewerbsfeld. Ich sage immer, das ist die Königsklasse des Asset Managements, Asset Allocation, Auswahl der Asset-Struktur, dieses zu machen und das macht natürlich den Job auch besonders attraktiv.
Man hat mehr zur Auswahl, man kann die gesamte Klaviatur bespielen, Herr Stahlhacke. Es wird dadurch auch komplexer. Herr Romek sagte auch, man kann eben auch Fehler begehen. Das ist, glaube ich, ganz menschlich. Mit Blick auch auf die Strategien und auch auf die Flexibilität ist es gerade auch in diesen Tagen wichtig, dass die Flexibilität eben gegeben ist, um langfristig erfolgreich zu bleiben. Also muss man sich, wir sprechen ja heute über die Evolution, muss man sich entsprechend auch immer weiter entwickeln und auch immer flexibel bleiben, um nicht den Anschluss zu verlieren?
Ja, wichtig ist auf jeden Fall, dass man das auch können muss, was man anbietet oder macht. Also reine Flexibilität oder früher hieß es mal Alles-Könner-Fonds, da habe ich erst mal gesagt, das ist die Alles-Dürfer-Fonds. Ja, also wir und so hat sich's weiterentwickelt. Komplexität ist gestiegen, Flexibilität ist typischerweise sehr groß bei den Fonds, aber man muss sich auf das konzentrieren, was man gut kann. Und dazu ist es in der Regel wichtig, dass man klar definierte Prozesse hat, an die man sich auch hält. Und dann Flexibilität ist typischerweise im Fonddesign direkt gegeben. Also beispielsweise, spreche ich mal für unsere Dimas-Fonds, Dynamic Allocation Fonds, die wir sehr breit aufgestellt haben und da können wir die Aktienquote je nach Profil zwischen 0 und 125% fahren oder auch viele andere Instrumente reinwählen. Aber wichtig ist halt, man muss sich an das halten, was man kann, also klar definierte Prozesse, auf die Expertise zugreifen, die man selbst hat oder gegebenenfalls dann auch einkaufen, wenn man es kombinieren möchte mit aktiven Zielfonds. Und da empfehle ich persönlich auch immer so ein bisschen modulare Vorgehensweise. Das heißt, die Komplexität bekommt man gut in den Griff, wenn man ja für die einzelnen Aufgaben die entsprechenden Instrumente beziehungsweise Teams einsetzt, die dann genau diese Aufgabe erfüllen sollen. Und man als, ich sag mal, Manager des Gesamtkonzeptes dann schaut, dass die Gesamtrisiken im Rahmen bleiben beziehungsweise das getan wird, was man eigentlich will.
Herr Rumix, Sie sind ja auch schon drauf eingegangen, wann eben aktive Produkte eingesetzt werden, wann vielleicht auch mal ein passives Vehikel im Fonds eingesetzt wird. Gibt es da eine ganz klare Vorgehensweise zu sagen, so bei unseren Multistrategiefonds setzen wir immer bei folgenden Assetklassen auf folgende Vehikel? Oder sind Sie da auch durchaus wandlungsbereit und ändern da auch immer mal wieder die Möglichkeit, bestimmte Überzeugungen abzubilden im Produkt?
Ja, ich denke, das verändert sich auch teilweise. Also wir hatten letztes Jahr im Aktienbereich einen relativ hohen Anteil von passiven Investments. Das lag erstens daran, dass wir sehr viel in den USA investiert waren, hauptsächlich S&P 500, das dann eben über ETFs oder über Futures beispielsweise. Warum? Wir haben uns für das Thema US-Aktien entschieden. Dann haben wir geschaut, wie ist das Alpha-Potenzial von aktiven Managern auf diesem Markt? Und da haben wir gesehen, ja, da liegt das Chance-Risiko-Verhältnis gegen uns, weil eben der Markt geprägt war von den Megacaps, von großen Unternehmen, die auch noch erfolgreicher wurden. Und da hatten eben typische aktive Ansätze, die vielleicht eher die Midcaps übergewichten oder auf Startups oder auf Smallcaps letztendlich setzen, die Stück für Stück, sage ich mal, durch die Marktkapitalisierung nach oben kommen. Das ist eigentlich das Spielfeld für aktive Manager. Das heißt, man muss sich auch gewisse Zyklen anschauen. Das dreht vielleicht gerade, aber das ist so ein typisches Beispiel, US-Aktien, wo wir sehr passiv unterwegs waren. Gerade dreht sich's wieder mehr ins Aktive. Die andere Seite jetzt als Beispiel, zum Beispiel bei Unternehmensanleihenfonds, bei Kreditfonds, da haben Sie auch die Alternative, Derivate zu nehmen oder ETFs. Da sind wir sehr aktiv unterwegs. Warum? Weil wir genau schauen, was kostet uns ein Investment, was kostet uns ein Einzeltitelinvestment, was wir eher vermeiden wollen, weil wir die Diversifikation nicht haben, was kosten uns passive Investments über Derivate, also Futures oder über ETFs oder dann letztendlich über aktive Zielfonds. Und da sehen wir gerade bei Credits, sehen Sie so eine Dichotomie des Marktes, die großen sammeln sich in den ETFs, also Großschuldner haben natürlich ein hohes Gewicht dann auch in den entsprechenden Indizes, die sammeln sich dann in den entsprechenden ETFs und die ETFs auf der Credit-Seite sind gar nicht so günstig, also sie kriegen einen DAX relativ günstig, sie kriegen einen S&P 500 auf der Aktienseite relativ günstig, aber das ist bei weitem nicht der Fall auf der Kredit oder auf der Rentenseite. Das heißt, da auch wieder die Analyse, was kostet uns und was bekommen wir? Und da kriegen wir bei aktiven Managern teilweise ja breiter aufgestellte Portfolios, besser diversifiziert und teilweise auch günstiger. Und teilweise sind dann auch die In-and-Out-Kosten geringer, als wenn Sie es letztendlich bei einem Einzeltitel, also beispielsweise beim Corporate Bond oder beim High Yield Bond letztendlich betrachten. Also das waren jetzt so zwei Beispiele. US-Aktien waren wir eher passiv, mit passiven Instrumenten unterwegs, bei Creditfonds eher aktiv. Das ist, glaube ich, auch eine interessante Entwicklung. Das kann sich natürlich ändern. Wenn die ETFs jetzt günstiger werden auf der Creditseite, ändert sich eventuell das Verhältnis wieder. Und wenn die aktiven Fondsmanager auf dem US-Markt wieder mehr Chancen haben, weil die Midcaps, die Smallcaps oder die Stile ausgeprägter sich auch in der Performance zeigen, dann wird es mehr in die Richtung gehen. Das heißt, das ist immer wieder eine Analyse, wie ist die aktuelle Situation, was ist das beste Instrument, was ist das günstigste und auch aus Risikogesichtspunkten das Beste, um, wie es der Markus Stahlhacke vorhin gesagt hat, ich glaube, das ist nochmal eine wichtige Evolution, wenn wir die ansprechen. Man kann schon so sagen, dass es die modernen, flexiblen Multi-Asset, Multi-Instrument-Fonds gibt und eher die statischeren. Und wenn man da die Korrelationen sich anschaut, das war relativ ruhig in den 2010er Jahren. Korrelation Aktien zu Renten war negativ, was gut ist. Das heißt, die Aktien sind gestiegen, die Renten sind vielleicht nicht gestiegen, hat sich also wieder ein bisschen weggepuffert, aber umgekehrt Aktien gefallen, die Renten sind gestiegen, hat sich auch gepuffert. Das war wunderbar in 2010 bis 2020. Seitdem wir jetzt wieder ein höheres Inflation- und Zinsniveau haben, hat sich's geändert. Also auch da nochmal zu der Frage vorher. Ich denke, die Flexibilität hat auch zugenommen. Da bin ich auch voll bei meinem Kollegen. Das muss man auch können. Da muss man auch die Erfahrung haben. Aber das ist so, glaube ich, schon, das sind so zwei Arten von Multi-Asset-Ansätzen, die man so grob trennen kann. Stark aktiv, weniger an eine Benchmark angelegt oder gar nicht, wie bei uns beim Asenagon Multi-Asset Conservative oder Balanced. Oder dann ganz klare Benchmark-Produkte, wo dann auch die Abweichung nicht so groß ist. Das sind einfach Unterschiede. Da will ich gar nicht sagen, was besser, was schlechter ist. Aber das ist die Evolution, die wir dort auch gesehen haben.
Da geht es ja einfach wahrscheinlich auch darum, für Klarheit zu sorgen, Produktwahrheit, Produkterwartungshaltung eben zu schaffen, dass der Investor auch weiß, was er da bekommt, wenn er einen Fondsanteil erwirbt. Herr Stahlhacke, wie ist es denn bei Ihnen mit den ETFs? Herr Rumig sprach es gerade an. Da hieß es nach dem Motto, auf der Aktienseite wird gerne auch mal zum ETF gegriffen. Auf der Rentenseite, auf der Kreditseite kommt dann eben der aktive Fonds ins Portfolio. Wie ist es bei Ihnen?
Ja, bei uns würde ich sagen, das leitende Prinzip grundsätzlich ist Ertrag bzw. Alpha nach Kosten. Und dann schauen wir uns die Segmente an und es geht in die gleiche Richtung, wie der Thomas Rumig das erläutert hat. Jetzt würde ich bei uns sagen, dass wir die breiten Märkte, die wir abdecken, wie auch die USA oder Aktien global, da haben wir einfach gute Teams im Haus, die das über Einzeltitel abdecken können. Und wir setzen sehr stark auf Arbeitsteilung bei uns im Haus. Also der Multi-Asset-Manager sucht nicht Einzelwerte aus, sondern delegiert das entsprechend an ein Aktienteam. Und insofern würden wir tendenziell diese breiten Märkte, sage ich jetzt mal, über entsprechende Einzeltitelauswahl in den Subsegmenten Renten und Aktien abdecken. Vorteile der ETFs sind aber ja die niedrigen Kosten, jederzeit handelbar und ein niedriger Tracking-Error. Und entsprechend setzen wir häufig passive Segmente ein oder Investments für Nischenmärkte, bei denen wir wenig Alpha erwarten. Also und wo wir dann günstig investieren können. Und vor allen Dingen auch, wenn wir schnell handeln wollen. Und das ist häufig der Fall, wenn wir beispielsweise Länderallokationen vornehmen wollen. Ich erinnere mich daran, letztes Jahr hatten wir beispielsweise mal Mexiko oder Polen, wo wir dann nicht großes Alpha erwarten oder wo es auch gar keine Fonds gibt, die aktiv gemanagt werden, an die man gut in Europa drankommt. Und dann können wir schnell in diese Segmente rein und wieder rausgehen. Oder Märkte, wo wir einfach ein pure Allocation Play durchführen wollen. Also das heißt zum Beispiel, was fällt mir da ein? Wir hatten Immobilienaktien mal als Beispiel oder Listed Private Equity. Auch da investieren wir dann häufig mal über ein ETF, um reinzugehen. Da wissen wir bekommen den Markt mit niedrigem Tracking Error für vernünftige Kosten. Und da wissen wir genau, was wir bekommen und müssen uns nicht noch mit dem Alpha der ja auch immer das Alpha, das auch einen Tracking-Error mit einfließen lässt, beschäftigen. Also insofern, bei uns kommen sie hauptsächlich bei Nischenmärkten zum Einsatz oder bei regionalen Beimischungen. Und wie schon gesagt, leitendes Prinzip ist immer Ertrag beziehungsweise Alpha nach Kosten. Und da konkurrieren sie auch mit anderen Instrumenten, wie beispielsweise Futures, Swaps oder auch ETCs oder Zertifikaten. Also das heißt, wir schauen wirklich, wie kommen wir am besten in den Markt rein, wenn wir eine Idee haben, über welches Instrument?
Wenn wir Webinare zum Thema Dachfonds machen oder Multi-Asset-Produkten eben, wo Zielfonds eingesetzt werden, kommt natürlich immer auch die Frage nach der doppelten Kostenstruktur, die immer wieder auch von Kunden den Anbietern an den Kopf geworfen wird. Wie ist es da? Haben sich die Produkte der Rumic entsprechend weiterentwickelt oder macht man mit den Fonds immer noch seine Kunden nackig?
Information, Drescher und Sie. Die Fondsplattform. Täglich neue Webinare, Aufzeichnungen, Videos, Podcasts und topaktuelle News aus der Fondsbranche. Inhaltlich strukturiert, klar fokussiert und anwenderfreundlich. Auf der Fondsplattform bleiben professionelle Investoren und Finanzdienstleister immer auf dem Laufenden. Mit über 120 Partnern haben Sie die ganze Breite der Produkt- und Anbieterlandschaft im Blick. Erschließen Sie die B2B-Welt der Fonds gleich jetzt unter diefondsplattform.de.
Also bei uns definitiv nicht, weil wir werden mit unserer Performance, mit unserem Risiko gemessen gegen andere Fonds, die beispielsweise nur Einzeltitel nehmen. Natürlich, man bezahlt ein bisschen mehr, man kriegt aber auch mehr. Und das ist mein Argument, wenn Sie Zielfonds letztendlich einsetzen. Sie kriegen mehr Flexibilität, Sie kriegen mehr Diversifikation und Sie holen sich auch andere Sub-Asset-Klassen ins Portfolio, wie es auch der Kollege Stahlhacke gesagt hat. Nischen, die man sonst nicht mit Einzeltiteln ins Portfolio sich holen würde. Also wenn man eher einen klassischen Ansatz hat mit Einzeltiteln, ich muss jeden analysieren und. Da kann man dann eben wahrscheinlich nicht so schnell die Expertise für Märkte wie japanische Small Caps oder osteuropäische Werte schnell mal reinholen. Diese Flexibilität haben wir. Und wenn ich da auf unsere Netto-Performance am Ende, ist ja immer wichtig, was kommt dabei raus? Das ist ja auch bei vielen Konsumprodukten. Sie kriegen manche Konsumprodukte für 5 €, manche werden für 50 € verkauft und da gibt es wahrscheinlich einen Qualitätsunterschied. Also bei uns, und das sagen unsere Track Records, wir haben zig Auszeichnungen, wir sind von Lipper als bestes europäisches defensives Multi-Asset-Produkt ausgezeichnet worden, trotz der Kostenbelastung, weil wir die eben kompensieren durch die größere Vielfalt. Ja, das ist erstmal Vielfalt, dann hat man eben mehr Auswahl. Das bedeutet nicht immer eben mehr Performance, aber mit unserer Erfahrung, mit unserem Investmentprozess waren wir eben über die letzten Jahre, allein bei Asenagon jetzt fast 10 Jahre Track Record. Ich bin in der Branche seit 2000, also seit 25 Jahren mit dem Thema Asset Allocation, Zielfonds, Selektion, Investments unterwegs. Ich bin immer noch im Job. Also das ist schon mal eine wichtige Erkenntnis. Wir sind absolut konkurrenzfähig, wenn man wirklich die Flexibilität dann auch nutzt und nicht nur, sage ich mal, sich's einfach macht. Ich sag mal, einen einfachen Dachfonds zusammenstellen kann man machen. Aber wenn da kein zusätzlicher Ertrag, keine zusätzliche Risikodämpfung mitkommt, dann zeigt sich es natürlich auch nicht in der Performance oder in der entsprechenden Zeitreihe und dann werden sie vom Markt aussortiert. Und wir sind erfolgreich dabei, trotz der etwas höheren Kostenbelastung. Und diese Diskussion führe ich seit 25 Jahren. Man kriegt eben aus meiner Sicht mehr fürs Geld und ist damit dann auch zufriedener.
Und heute auch, die Frage muss ich Ihnen auch stellen. Wie sieht es bei Ihnen aus, Herr Stahlhacke? Man muss ja auch bedenken, Sie haben ja wahrscheinlich auch bekommen ja auch ganz andere Konditionen bei den Gesellschaften, wenn Sie einkaufen. Sie kaufen ja nicht nur 2, 3 Voranteile, sondern deutlich mehr. Von daher, da wird wahrscheinlich auch die Kostenstruktur dadurch im Gesamtkontext auch günstiger für den Anleger.
Ja, also die Kosten sind, ich würde fast sagen, schon bei uns vernachlässigbar. Zum einen deshalb, weil unsere Multi-Asset-Fonds, jetzt rede ich wieder von den Dimas-Fonds, da investieren wir typischerweise 70% oder mehr in Einzelwerte erstmal. Und die suchen wir im Haus selbst aus über unsere Teams. Dann hat man natürlich nur die direkten Kosten. Und bei den anderen Instrumenten haben wir vielleicht 10-15% aktiv gemanagte Fonds. Und da bekommen wir, wie Sie zu Recht sagen, sehr gute Konditionen, weil wir ein ganz großer Abnehmer im Markt sind. Und dann, ich sag mal so, bekommen wir immer die besten Konditionen, die die Fondsgesellschaften anbieten. Und unser leitendes Prinzip, wie schon gesagt, ist Ertrag beziehungsweise Alpha nach Kosten. Das heißt, wenn die Kosten zu hoch wären und das Alpha nicht hoch genug, machen wir es nicht. dann würden wir halt ein anderes Vehikel suchen, was auch häufig der Fall ist über beispielsweise Futures. Insofern sind, wenn man, und man kann das ja sehr schön verfolgen, auch auf dem Factsheet, da haben wir ja Management Fees und dann Total Expense Ratios, die sind nicht weit auseinander, einfach weil wir hier sehr günstige Einkaufskonditionen haben und uns dann bei der Instrumentenauswahl unter anderem auch von den Kosten leiten lassen.
Springen wir nochmal und behandeln nochmal ein Thema, das in diesen Tagen eine gewisse Übersättigung erfährt bzw. erfahren hat und aus dem Grund nicht mehr so stark nachgefragt wird. ESG, vielleicht an Sie beide die Frage, vielleicht zunächst dann auch an Sie, Herr Romig, spielt ESG-Nachhaltigkeit auch noch in der Selektion in Ihren Multi-Asset-Produkten eine Rolle oder ist es mittlerweile fast schon zu vernachlässigen?
Wir sind ja mit den Multi-Asset-Produkten von Asenagon, der Conservative und der Balanced, sind wir die klassischen hellgrünen Fonds, also Artikel 8 Fonds. Wir haben auch unsere Fondsnamen nicht geändert. Für uns ist Nachhaltigkeit, glaube ich, viel breiter aufgestellt, als wie es die Gesetzgeber versucht haben, in den letzten Jahren zu definieren. Meines Erachtens ist es auch nicht abschließend zu definieren. Nehmen wir einfach nur das aktuelle Thema Aktien oder Anleihen von Rüstungsunternehmen, was schon immer mein Kritikpunkt ist oder war. Bei uns spielt Nachhaltigkeit trotzdem eine Rolle. Wir sind ein Artikel 8 Fonds in beiden Fällen und wir wollen letztendlich mit unserem Durchschau, mit unserem Rating, da lehnen wir uns an MSCI an, da wollen wir eben überdurchschnittlich sein. Aber nicht, wir wollen nicht hier den Fonds komplett grün machen und damit die Diversifikation vernachlässigen, sondern am Ende legen wir das Geld der Anleger an, in dem Bewusstsein, hier einen guten Ertrag, ein akzeptables Risiko letztendlich zu produzieren oder den Ertrag zu erwirtschaften. Und das Hauptziel ist nach wie vor Geldanlage, weil das sind Gelder, die sind hart erarbeitet worden, die sind die Basis oftmals auch für die Altersvorsorge und. Und da steht das im Vordergrund. Nachhaltigkeit ist ein Aspekt und der kann durchaus in der Zielfondsselektion, wenn wir beispielsweise zwei aktive Manager haben, wo die Unterschiede nicht so groß sind, kann das den Ausschlag dann in Richtung des mehr grünen Konzepts letztendlich sein. Aber es ist immer das Gesamtpaket, wie es auch der Markus Stahlhacke gesagt hat, was sind die Renditeaussichten, welches Alpha beispielsweise erwarten wir beim Zielfonds-Investment, was sind die Kosten, was sind die Risiken, das sind die wesentlichen Dinge. Und natürlich müssen wir im Gesamtportfolio unser ESG-Ziel letztendlich erreichen.
Herr Stahlhacke, wie ist es bei Ihnen bei den Dimas-Produkten?
Ja, also bei allen unseren Produktfamilien spielt Nachhaltigkeit weiterhin eine sehr große Rolle. Wir haben da auch klare Definitionen für die einzelnen Produkte. Dimas-Fonds sind auch Artikel 8. Wir haben aber auch Impact-Fonds, also Artikel 9-Fonds beispielsweise. Also spielt eine große Rolle. Aber, und da kann ich Thomas Romig nur zustimmen, am Ende will der Kunde ein attraktives Chancen-Risikoprofil bekommen. Für das Risiko, das er uns jeweils gibt, wollen wir das Maximale rausholen. Und da ist es natürlich wichtig, dass auch die Definitionen für die Nachhaltigkeit entsprechend passen und uns nicht zu sehr einschränken. Und für mich ist es auch so ein bisschen ein Moving Target. Also es ist immer noch das ganze Nachhaltigkeitsthema entwickelt sich noch. Das ist noch nicht im Zielbild angekommen, sage ich jetzt mal. Da wird sich noch einiges bewegen. Aber wie schon gesagt, für uns spielt es eine sehr große Rolle und wir versuchen da auch immer ganz weit vorne mit dabei zu sein, um da auch ein bisschen Trendsetter zu sein in dem Thema. Und ich denke auch, dass das weiterhin, auch wenn vielleicht jetzt die Nachfrage nicht so explizit gemacht wird von Kunden, weil es fast schon normal ist, dass man eben nachhaltige Produkte bekommt, dass das auch weiterhin eine große Rolle bei der Auswahl von Fonds spielt.
Ja, und wir alle wünschen uns ja eine nachhaltige und grüne Zukunft. Von daher ist das ja auch eine sinnvolle und gute Sache. Ja, zum Schluss frage ich meine Gesprächspartner immer nach einer Literaturempfehlung. Was haben Sie uns beide denn mitgebracht? Was dürfen wir denn bei uns in die virtuelle Bibliothek stellen? Herr Romig, was haben Sie denn Schönes dabei?
Also ich habe hier einen ganz alten Klassiker von Charles D. Ellis, heißt ganz einfach Investment Policy mit dem Untertitel How to Win the Loser's Game. Sehr interessant. Ich habe es auf Englisch hier vorliegen. Vielleicht gibt es auch eine deutsche Übersetzung. Begleitet mich seit über 30 Jahren und bringt auch so ein paar Anlehnungen, beispielsweise an den Tennissport. Wer vielleicht das mitbekommen hat, wie der vormalige Schweizer Weltranglisten-Erste verabschiedet worden ist, der hat dann mal eine Abschiedsrede gehalten und die in dieser Rede gesagt oder das Publikum gefragt, wie viele seiner Punkte hat er denn gemacht in seiner Karriere? Wie viel Prozent dieser Punkte hat er gemacht? Und da waren, glaube ich, die Schätzungen eher bei 60-65%. Er hat, glaube ich, einen Wert von 51% gehabt. Das unterscheidet die 51% Trefferquote zur Nummer 1 in der Weltrangliste versus 49%, wo man relativ schnell wahrscheinlich aus der Weltrangliste rausfliegt. Also zu empfehlen, sicherlich keine leichte Kost, aber für Investmentexperten sicherlich ein Klassiker.
Ja, super. Das kommt auf jeden Fall schon mal in die Bibliothek. Herr Stahlhacke, was haben Sie dabei?
Ja, erstmal das Buch, das Thomas Rumig eben genannt hat, kenne ich auch sehr gut, sehr empfehlenswert. Ich habe was Aktuelleres, sage ich jetzt mal, einfach vom Zeitlichen her, und zwar die Achse der Autokraten, jetzt zuletzt gelesen. Da geht's um Korruption, Kontrolle, Propaganda, wenn man so will, steht zumindest auf dem Buch. Und die Anne Applebaum, die das geschrieben hat, argumentiert, dass eben heutzutage die Autokraten sich gegenseitig unterstützen, wenn sie auch häufig nichts miteinander zu tun haben, und die Demokraten aber auf der anderen Seite sich dagegen wehren sollten. Ich denke, das passt heute in die Zeit. Mir hat sehr gut gefallen, ist auch nicht schwer zu lesen, also kann ich sehr empfehlen. Und wie schon gesagt, passt in die heutige Zeit, wenn es mir auch lieber wäre, wenn es nicht so wäre.
Ja, und gut, auf der anderen Seite, bald steht ja auch vielleicht bei dem einen oder anderen der Sommerurlaub vor der Tür, also auch vielleicht zwei Bücher, die man dann am Strand lesen könnte. Herr Rumig, Herr Stahlhacke, vielen Dank für das nette Gespräch.
Vielen Dank, Herr Bartels. Hat Spaß.
Vielen Dank.
Ja, meine Damen und Herren, schön, dass Sie heute eingeschaltet haben zum Vorgedanken-Podcast. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, gerne positiv bewerten, soweit er denn Ihnen auch gefallen hat, und auch gerne den Kanal Vorgedanken abonnieren. Und wie immer verabschiede ich mich hiermit aus dem ABC-Tor in Köln mit einem kölschen Tschö.
Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.